Als Predigtext für unser heutiges Thema lesen wir miteinander 1. Petrus, die Verse Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. 1. Petrus 2, 1 bis 10. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar, durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, zum Christsein gehört die Gemeinschaft. Um die geht's heute, die ist heute der fünfte Teil unserer Reihe. Was heißt Christsein praktisch? Das Thema Gemeinde. Leben wie in einer Familie. Da fragen wir als erstes, was ist denn überhaupt Gemeinde? Das Augsburger Bekenntnis, das ist ja so etwas wie das Urbekenntnis der evangelischen Kirche und Christenheit. Das war das Dokument, das, glaube ich, um 1530 die Fürsten, die evangelischen Fürsten mit den Reformatoren übergeben haben, wo sie miteinander die Grundlagen evangelischen, christlichen Glaubens formuliert haben. Da heißt es in Artikel 7, Kirche, also Gemeinde, ist Gemeinschaft der Heiligen, in welcher das Evangelium recht gelehrt und Taufe und Abendmahl recht verwaltet werden. Wörtlich steht statt Taufe und Abendmahl Sakramente, aber ich habe es mal erklärt, was damit gemeint ist, Taufe und Abendmahl. Drei Kennzeichen der Gemeinde Jesu sind hier in diesem Artikel genannt. Erstens Gemeinschaft der Heiligen, zweitens das Evangelium wird recht gelehrt und drittens Taufe und Abendmahl werden recht verwaltet. Zu den Kennzeichen 2 und 3 kommen wir später in der Predigt noch, halten wir zunächst das erste Kennzeichen fest, Gemeinschaft der Heiligen. Zur Gemeinde Jesu gehören, die sein Wort annahmen. So sagt's Apostelgeschichte 2,41 zum Beispiel. Die werden durch Glaube und Taufe zur Gemeinde hinzugetan. Wir hatten in der Lesung gehört, 1. Korinther 12, die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Und da steht das Zahlwort 1 ganz betont. Es ist also nicht der unbestimmte Artikel zu irgendeinem Leib, es ist das Zahlwort zu einem einzigen Leib. Werden wir durch Glaube und Taufe hinzugefügt. Letzten Sonntag haben wir miteinander Abendmahl gefeiert. In diesem Zusammenhang sagt Gottes Wort in 1. Korinther 10, Vers 17, denn ein Brot, ein Leib, wieder betontes Zahlwort, sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Ich habe mich bei der Vorbereitung zurückerinnert. In Neuwied waren wir die letzten Jahre, die Gemeinde ist da immer noch einquartiert, eingemietet in den Räumen einer Brüdergemeinde, einer christlichen Versammlung. Und ich war auch mal beim Brotbrechen dabei und die hatten einen kleinen Leib. Den haben sie ganz sorgfältig in Würfelchen geschnitten, aber dann wieder in der ursprünglichen Gestalt eines kleinen Brotleibs beim Abendmahl. Der ging dann durch die Reihen. Ich habe gedacht, die legen viel Wert drauf, dass die Symbolik genau erhalten bleibt. Ein Leib. Im Abendmahl feiern wir die herrliche Tatsache, dass in Jesus alle Kinder Gottes ein Leib sind. Und zwar der Leib Jesu. Wir bilden eine lebendige, organische Einheit mit Gott. Nicht nur wir in Reichenau, sondern alle Kinder Gottes weltweit sind miteinander ein Leib Jesu. Und wir hatten uns, fällt mir gerade noch ein, geht mir durch den Kopf, am Mittwoch in der Bibelstunde unterhalten, wie das ist, auch mit der Geschwisterliebe, da waren wir auch bei dem Thema. Ob es denn schwerer fällt, die Geschwister aus fremden Kulturen auch so lieb zu haben, wie die aus der eigenen. Und hatten gesagt, nein, ich kann es auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist diese herrliche Tatsache, dass wir alle in Christus eins sind. Ob das Koreaner sind oder Afrikaner oder woher die auch immer kommen. Wenn sie wirklich zu Jesus gehören, dem Herrn vertrauen und seinem Wort vertrauen als dem vollkommenen, wahren Wort Gottes, dann ist es, als würde man sich schon seit 40 Jahren kennen, wenn man sich begegnet. Habe ich mehrfach erlebt, da spielt Kultur und Tradition und alles gar keine Rolle. Es sind Kinder Gottes, Glieder am selben einen Leib, getrieben vom selben einen Heiligen Geist. Etwas ganz Großartiges. Wir alle miteinander bilden eine lebendige, organische Einheit mit Gott. Mit Gott eben auch, denken wir an das Bild vom Weinstock und den Reben. Wir sind angebunden an den Lebendigen und Allmächtigen. Als Kinder Gottes sind wir also Glieder am Leib Jesu und dieser eine Leib wird in der Gemeinde vor Ort konkret. Deshalb ist es für Gottes Kinder wichtig, dass sie auch zu einer konkreten Gemeinde gehören. Denn, das ist unser erster Unterpunkt zu diesem Thema, was ist Gemeinde? Gemeinde ist eine göttliche Ordnung. Es ist ganz wichtig. Gemeinde ist nicht die Erfindung von Menschen, die gerne einen Haufen Leute versammeln, über die sie vielleicht auch gerne Macht ausüben, sondern Gemeinde ist eine göttliche Ordnung. In der Tat kann niemand zu Jesus gehören und sagen, das genügt. Der Reformator Calvin hat geschrieben, der Herr schätzt die Gemeinschaft seiner Gemeinde so hoch ein, dass er jeden als Verräter und von der Religion Abgefallenen betrachtet, der sich entgegen der Natur von der christlichen Gemeinschaft zurückzieht, die den wahrhaftigen Dienst des Wortes und der Sakramente, also von Taufe und Abendmahl, bewahrt. Wobei gerade aufs Letzte kommt es auch ganz wichtig an, das Gotteskind darf sich natürlich sehr wohl von einer Gemeinde zurückziehen, in der Gottes Wort nicht mehr bewahrt, nicht mehr recht verkündigt wird. Charles Goldson, der frühere Berater von Präsident Nixon, der kam nach der Watergate-Affäre, war ganz dick mit drin verstrickt. Charles Goldson musste auch ins Gefängnis. Blitzgescheiter Mann, ich glaube mittlerweile gestorben, kam nach dieser Watergate-Affäre zum Glauben. Hat ein sehr gutes Buch über Gemeinde geschrieben und kommentiert darin die Worte Calvins mit der Feststellung, das sind harte Worte. Doch kann man sich nicht als Christ bezeichnen, aber zu keiner Gemeinde gehören wollen. Im besten Fall ist es Heuchelei, im schlimmsten Fall Gotteslästerung. Und er begründet es folgendermaßen, Charles Goldson, denn wenn der Zweck der Gemeinde die Ankündigung und der Hinweis auf das kommende Reich Gottes ist, dann muss christliches Leben in der Gemeinschaft verwurzelt sein. Denn das Reich, auf das es hinweist, ist selbst die höchste Form von Gemeinschaft. Einfacher gesagt, wir warten auf die himmlische Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wie sollten wir das glaubwürdig tun, wenn wir die irdische Gemeinschaft der Kinder Gottes nicht suchen? Sicher gibt's Lebenssituationen, in denen das schwierig ist und im schlimmsten Fall eine Zeit lang gar nicht gelebt werden kann. Verfolgung wäre zum Beispiel so ein Extremfall. Ein Christ, der um seines Glaubens willen in Einzelhaft sitzt beispielsweise, kann natürlich nicht regelmäßig am Leben einer Gemeinde teilnehmen. Oder Zeiten des Umzugs oder der geistlichen Neuorientierung können solche Zeiten sein, wo ein Gotteskind übergangsweise ohne feste Anbindung an eine Gemeinde ist. Weiter ist es heute leider so, dass Gemeinden zerbrechen oder auch häufig geistliche Fehlentwicklungen nehmen. Auch da kann es dann, wie wir gehört haben, notwendig werden, eine Gemeinde zu verlassen, die sich vom Wort Gottes abgewandt hat, und eine neue Gemeinde zu suchen. Und es kann eine gewisse Zeit dauern. Wer aber über Jahre oder gar Jahrzehnte ohne feste und verbindliche Eingliederung in eine Gemeinde lebt, bei dem läuft geistlich einiges und Wesentliches schief. Da fragen manche, warum muss das denn sein? Ist unser zweiter Punkt. Wozu ist Gemeinde wichtig? Wir hatten festgestellt, Gemeinde ist göttliche Ordnung. Das sehen wir von der Schöpfung an. Denn Gott hat uns geschaffen als erstes zur Gemeinschaft mit ihm. Und Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft in der Ehe. Ganz am Anfang lesen wir in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut. Gott hat uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Das sehen wir auch in der Kindheit und Jugend eines Menschen. Der Mensch ist ein Nesthocker, zoologisch betrachtet. Ihr wisst, es gibt Unterschiede, Nesthocker, Nestflüchter. Die Nestflüchter, die schlüpfen aus dem Ei und rennen schon der eigenen Nase nach selbstverantwortlich ins Leben. Der Mensch ist ein Nesthocker. Der ist in den ersten Jahren seines Lebens zwingend auf die Pflege und die Gemeinschaft anderer angewiesen, sonst überlebt er nicht. Gemeinschaft ist überlebensnotwendig. Und wir sehen es an der Sprache. Der Mensch ist nicht nur zu Klopf-, Zisch- und Grunzlauten fähig. Er kann sprechen. Er kann komplexe Gedanken ausdrücken. Das heißt, der Mensch ist auf Gespräch angelegt. Auf Austausch. Der Mensch ist also durch und durch seinem ganzen Wesen nach zur Gemeinschaft geschaffen. Das gilt für unser Menschsein ganz grundsätzlich und das gilt für unser Christsein, für unser geistliches Leben in Besonderem. Jesus hat uns nicht berufen zu einem Leben als separatistische Einzelkämpfer. Er hat uns eingefügt in seinen Leib, in die Gemeinde. Im Predigtext sind wir außer dem Leib noch einem zweiten Bild begegnet, mit dem die Bibel uns zeigt, dass es wesensmäßig unmöglich ist, nicht der Berufung und dem Wesen des Christseins entsprechend, dass ein Christ alleine bleibt. Nämlich das Bild vom Bauwerk. Jesus, auch schon übrigens im Bild vom Eckstein, ist da das ganze Bild vom Bauwerk enthalten. Denn ein Eckstein macht nur Sinn, wenn andere Steine da sind, die sich mit diesem Eckstein in ein Gesamtgebäude einbinden lassen. Ein Stein allein ist aber kein Bauwerk. Allenfalls moderne Kunst. Ist dann aus Versehen von der Putzfrau weggeräumt wird. Selbst ein Haufen Steine sind noch kein Bauwerk, eher Bauschutt. Ein Bauwerk entsteht dort, wo sich jeder Stein an seinen Platz einfügen lässt. Wir sehen also schon allein in diesem Bild vom Bauwerk, in der Bibel aber ganz allgemein, ohne jeden Zweifel, Christsein ohne Gemeinde gibt's nicht. Kein Christ sollte deshalb sagen, danke, ich komme schon alleine klar. Das sagt der ganz rechts, dem wachsen schon die Eiszapfen am Schnabel. Wir brauchen einander als wertvolle Ergänzung und Bereicherung. Der Einzelne braucht die Gemeinschaft und die Gemeinschaft braucht ihn. Es ist ein wechselseitiges Aufeinander angewiesen sein, einander brauchen. Wir können das sehr schön am Beispiel der Bibel zeigen. Das ist zum einen das Merkmal der Ergänzung, wenn wir so ein schönes altes Bibelbuch in die Hand nehmen. Jede Seite einer Bibel ist einmalig. Keine kommt zweimal vor, obwohl es eine ganze Menge sind. Aber keine Seite ist für sich allein das Ganze. Es gibt Christen, die ziehen sich gegen Gottes Gebot von der Gemeinde zurück. Ich bin solchen Christen in meinem Leben immer wieder begegnet. In der Lehre werden sie meistens fast unausweichlich zu Sonderlingen. Denn erst im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort wird der ganze Reichtum der Bibel entfaltet und der Einzelne auch vor geistlichen Fehlentwicklungen bewahrt. Das ist wichtig. Deshalb suche ich auch als Pastor gerne das Gespräch mit anderen Christen, um mich über bestimmte Dinge und Fragen auszutauschen. Keiner hat die ganze Weisheit für sich alleine gepachtet. Zweitens, im Dienst fehlen die Gaben derer, die sich der Gemeinde entziehen. Das macht gerade das Bild vom Hausbau so deutlich, wenn auf dem Dach ein paar Ziegel fehlen. Dann regnet es rein. Oder wenn ein paar Fenster nicht da sind, dann bläst der Wind durch die ganze Bude. Dann wird's im ganzen Haus ungemütlich. Da mögen Hunderte und Tausende Steine ihren Platz haben, wenn ein paar fehlen, ein Loch in der Wand ist, wird's ungemütlich und kalt. Gemeinde ist dort, wo jeder sich einfügen lässt vom Baumeister Christus an den Platz, der seiner Begabung und seiner Berufung entspricht. Wenn einer oder mehrere ihren Platz in der Gemeinde nicht einnehmen, wirkt sich das auf die ganze Gemeinde spürbar negativ aus. Das ist das Merkmal der Ergänzung, das Erste. Das Zweite, das Merkmal des Schutzes. Die Bibel hier ist schon, 77 habe ich die, glaube ich, gekauft, also schon eine ganze Reihe von Jahre alt. Ein bisschen abgegriffen wird drin gelesen, dass sie aber auch nach vielen Jahren noch brauchbar ist und auch alle Seiten noch vorhanden sind. Das liegt daran, dass alle Seiten von einem Buchbinder zu einem Buch, zu einer Einheit zusammengebunden sind. Als lose Blattsammlung hat der Christ auf Dauer keinen Bestand. Schnell sind lose Blattsammlungen zerknickt, zerrissen, vom Winde verweht. Jeder braucht den Schutz der Gemeinschaft. Ergänzung, Schutz und drittens die Ehre Gottes. Kostbare Bibeln haben einen Goldschnitt. Hatte die früher auch mal, aber der ist mittlerweile abgegriffen. Der Goldschnitt symbolisiert die Herrlichkeit Gottes, die eine Gemeinde widerspiegelt. An einem einzelnen Blatt, selbst wenn die Bibel noch ganz neu wäre, so würden ein einzelnes Blatt nehmen, würde man den Goldschnitt nicht sehen. Aber wenn die Seiten fest beieinander liegen, dann verbreiten sie einen schönen Goldglanz. Die Herrlichkeit Gottes wird wiedergespiegelt und verbreitet durch die Liebe und die Einheit in der Gemeinde. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Und dann gehört der Missionsauftrag noch dazu. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ist interessant, dass Jesus sagt nicht, du bist das Licht der Welt. Er sagt, ihr. Licht der Welt können wir nur sein, wenn wir durch das Band der Liebe zusammengehalten sind zu einer Gemeinde. Zusammen bilden wir eine ausstrahlungsfähige Gemeinde, Licht der Welt. Und dann gehört natürlich auch der Dienst der Liebe dazu, die Diakonie. Ein jeder trage die Last des anderen. Allein geht's oft bequemer. Da brauche ich auf niemand Rücksicht zu nehmen. Da geht mir keiner auf den Wecker. Da muss ich keinem helfen. Aber wenn ich dann mal Hilfe brauche, bin ich eben auch allein. Und abgesehen davon verfehle ich als Einzelchrist meine Berufung. Auch früher kam es ja schon vor, dass besonders junge Menschen umgezogen sind, beispielsweise wenn sie mit der Schule fertig waren oder mit der Ausbildung. Ich erinnere mich, dass mein Vater schon vor 40 und mehr Jahren diesen jungen Leuten als Pfarrer immer dringend ans Herz gelegt habt, wenn sie die Gemeinde verlassen haben, umgezogen sind, sucht als allererstes Anschluss an eine gute Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Damit verbindet sich aber die nächste Frage. Welche Gemeinde? Früher war diese Frage noch nicht von dieser hochdramatischen Wichtigkeit. Vor 30 oder 40 Jahren konnte man noch weit verbreitet Gemeinden finden, in denen Gottes Wort einigermaßen ordentlich gepredigt wurde. Diese Gemeinden gibt's heute immer noch, sowohl in Kirchen wie Freikirchen. Das wollen wir nicht bestreiten und dankbar dafür sein. Aber sie werden immer seltener. Damit kommen wir zu den beiden anderen Kennzeichen für Gemeinde, die im schon erwähnten augsburgischen Bekenntnis erwähnt werden. Gemeinschaft der Heiligen hatten wir. Zweitens, dass das Evangelium recht gelehrt wird. Wir hatten in den vergangenen Predigten, was heißt Christsein praktisch, schon festgestellt, alles, was wir über Jesus und unser Heil wissen, wissen wir allein aus der Bibel. Unser Vertrauen hat ein unerschütterliches Fundament allein in der Bibel. Unser Gebet hat das Fundament der Verheißungen allein in der Bibel. Der ganze christliche Glaube stützt sich auf das Fundament der Heiligen Schrift. Wo deshalb das Wort Gottes nicht mehr richtig gelehrt wird, da bricht das ganze Fundament des christlichen Glaubens in sich zusammen. Da hängen der christliche Glaube und christliches Gebet hilflos und haltlos in der Luft. Als drittes Merkmal wahrer Kirche und Gemeinde nennt das augsburgische Bekenntnis Taufe und Abendmahl werden recht verwaltet. Wo zum Beispiel behauptet wird, dass Menschen allein durch den Empfang der Taufe ohne Glauben an Jesus gerettet werden, da wird die Taufe definitiv nicht recht verwaltet. Denn da werden Menschen nicht mehr auf Jesus verwiesen, auf den Glauben an ihn, auf die lebendige Gemeinschaft mit ihm, da werden sie auf die Kirche verwiesen, die mit ihren Zeremonien angeblich den Menschen in den Himmel befördert. Das hat mit christlichem Glauben aber ganz scharf gesagt gar nichts zu tun. Das ist pures Heidentum. Im Heidentum machen es Zeremonien und Rituale. Im christlichen Glauben aber macht es Jesus und die persönliche Beziehung zu ihm. Viele Christen tun sich erstaunlich schwer, sich von einer Gemeinde zu trennen, die sich in Lehre und Leben nicht mehr am Wort Gottes orientiert. Dabei hat unser Reformator Martin Luther schon vor 500 Jahren zu dieser Frage das Nötige in unmissverständlicher Klarheit gesagt. Ist einer der bestverschwiegenen Sätze in der Kirche. Vom hochgeschätzten Martin Luther. Einer der bestverschwiegenen Sätze der Kirche. Der Luther hat gesagt, so ziehen wir den Schluss, dass wenn es eine christliche Gemeinde gibt, die das Evangelium hat, sie nicht allein Recht und Vollmacht hat, sondern es beider Seelenseligkeit schuldig ist, zu meiden, zu fliehen, abzusetzen, sich zu entziehen von der Obrigkeit, die die jetzigen Bischöfe, Äbte, Klöster, Stifte ihresgleichen ausüben. Interessant, Luther hat schon vor 500 Jahren mit allem Nachdruck die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde gegenüber kirchlicher Obrigkeit betont. Wird in unseren Kirchen auch völlig unter den Teppich gekehrt und völlig zuwidergehandelt. Luther hat mit allem Nachdruck die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde gegenüber kirchlicher Obrigkeit betont. Wenn die Kirchenleitung sich nicht mehr an Gottes Wort hält, das gilt natürlich für freikirchliche Gemeinden und Bünde ähnlich, wenn sie Einfluss haben und Einfluss nehmen wollen auf die einzelne Gemeinde, dann hat sich die bibeltreue Gemeinde von dieser Kirchenleitung zu trennen. Sie darf sich auf jeden Fall nicht reinreden lassen. Und wenn das nur möglich ist, indem sie sich von dieser Organisation trennt, dann muss das sein. Und das gilt für das einzelne Gemeindeglied natürlich genauso. Wenn eine konkrete Ortsgemeinde sich nicht mehr am Wort Gottes orientiert, hat sich das Gotteskind von dieser Gemeinde zu trennen. Es muss, um seiner Seligkeit willen, sagt Luther. Das sehen wir an der Begründung. Luther sagt nämlich als Begründung zu diesem Satz, weil man offenkundig sieht, dass sie gegen Gott und sein Wort lehren und regieren. So ist also dies zum ersten genügend fest und stark begründet und man kann sich darauf verlassen, dass es göttliches Recht sei. Und er betont nochmal, und für der Seelenseligkeit nötig. Solche Bischöfe, Äbte, Klöster und was es für Regiment dieser Art gibt, abzutun oder zu meiden. Luther sagt also, es ist um unseres Seelenheils willen Pflicht, von dort zu fliehen, wo Gottes Wort nicht richtig verkündigt wird. Denn falsche Lehre zerstört das Leben des Christen und das Leben der Gemeinde. Ein Gotteskind soll und darf seine geistliche Gemeinde, seine geistliche Heimat nur haben in einer Gemeinde, in der Gottes Wort als vollkommenes, wahrhaftiges und irrtumsloses Wort geglaubt und verkündigt wird. Wenn wir nun eine solche bibeltreue Gemeinde gefunden haben und dort Mitglied sind, dann allerdings fängt das Abenteuer Gemeinde erst an. Damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt der heutigen Predigt, das praktische Leben in der Gemeinde. Und wir wissen, wo Menschen sind, da läuft nicht immer alles rund. Nicht immer ist das, was hat er denn gemacht, jetzt ist schade, auf dem Dinger waren sie noch drauf, dann stimmt irgendwas an der Präsentation nicht. Jetzt habe ich ein paar schöne Grafiken hier eingeblendet. Und die kriegen die Bilder nicht. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, beim ersten Bild, ihr seht leider nur den Text, das Bild zeigt, stellt euch vor, wir haben alle die Stühle gegeneinander gedreht, mit dem Rücken zueinander. Der linke Block guckt zum Anger raus, der rechte Block guckt in den Kirchengarten runter und der Pastor sagt, es ist mir zu Ohren gekommen, dass es geringfügige Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde gibt. Ich habe noch keine Kirche gesehen, wo sie so sitzen, aber die inhaltliche Einstellung, die gibt's leider in manchen. Liebe in der Gemeinde Jesu kann auch ein Stück harte Arbeit sein. Da steht der Pastor vorn und sagt der Gemeinde, und bis nächsten Sonntag, vergessen Sie nicht, Gott liebt Sie, ich liebe Sie und Bruder Werner arbeitet noch daran. Leider sehen manche nur sich selbst und ihre Bedürfnisse. Das ist eine Gefahr für Gemeinschaft. Manche dieser Erwartungen sind klein und fast schon charmant. Da sehen wir es nicht. Die Teller mit den Broten werden durch die Reihen gereicht. Und eine Dame fragt ganz höflich, haben Sie auch welche aus Roggenmehl? Es ist, wie gesagt, fast schon charmant, aber auch Anzeige eines großen Problems. Gerade im Zeitalter des völligen Individualismus erwarten immer mehr, dass auf ihre ganz persönlichen Geschmacksnuancen eingegangen wird. Thema Musik, ein Riesenthema. Die Frage Roggenmehlbrötchen beim Abendmahl, ein kleineres Thema, signalisiert aber das gleiche Problem. Ja? Ich möchte eine Gemeinde, wo möglichst alles mundgerecht genauso gereicht wird, wie es meinem ganz persönlichen Geschmack entspricht. Wer aber nur seine Ansprüche anmeldet und deren sofortige Befriedigung erwartet, bedroht die geistliche und christliche Gemeinschaft. So extrem, wie ihr es im nächsten Bild leider nicht seht, werden die Wünsche allerdings Gott sei Dank bisher selten eingefordert. Da sitzt eine Dame dem Pastor gegenüber und stellt fest, jetzt komme ich schon 3 Wochen in diese Gemeinde und fühle mich immer noch geistlich unbefriedigt. Es bleibt mir also wohl nichts anderes übrig, als den Rechtsweg zu beschreiten. Wie gesagt, so dramatisch habe ich es bisher erfreulicherweise nicht erlebt, dass jemand seine geistliche Befriedigung per Anwalt einklagen will. Aber es ist ein Ausdruck einer Erwartungshaltung. Was wir sehr wohl erleben, dass Menschen heute kommen und die gucken sich eine Gemeinde an und die haben ihren Forderungskatalog, ja? Es sind 25 Punkte drauf, was muss die Gemeinde erfüllen. Bibeltreue kommt, wenn überhaupt, ganz am Schluss. Aber alles mögliche andere muss abgehakt werden. Ja? Das ist im Grunde die gleiche Haltung. Ob ich es dann per Anwalt einklage, die Frage ist nicht, was bietet mir eine Gemeinde? Die Frage ist, Herr, in welcher Gemeinde willst du mich mit meinen Gaben haben? Das ist der Punkt. Wo kann ich mich einbringen? Nicht, was kann ich absahnen? Leider ist es heute in weiten Teilen umgekehrt. Wir sehen das Thema Leben in einer Gemeinde, Leben wie in einer Familie, hat nicht nur seine kuscheligen Seiten, es hat auch seine Herausforderungen. Liebe ist das Lebenselixier der Gemeinde. Aber es muss sorgfältig behütet und bewahrt sein. Das nächste Bild zeigt uns Amy Carmichael. Die lebte von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, hat in Indien ein Rettungswerk für Tempelkinder aufgebaut. Und sie schreibt in den Grundsätzen für ihre Hausgemeinschaft, also ähnlich wie Georg Müller in England Waisenhaus aufgebaut hat, so hat sie Art Waisenhaus, Rettungshaus für Kinder, die in den Tempeldienst abgeschoben worden waren, aufgebaut. Die hat auch an die 1000 Kinder gesammelt. Und für ihre Hausgemeinschaft sagt sie, wenn die Liebe unter uns zu schwinden droht, wenn es möglich wird, den leisesten Schatten eines lieblosen Wortes zu dulden, dann fängt unsere Gemeinschaft an zu sterben. Lieblosigkeit ist tödlich. Sie ist gefährlicher als eine Kobra. Gerade so wie ein winziger Tropfen des Kobragifts sich schnell im ganzen Körper so verbreitet, so genügt ein Tropfen galliger Lieblosigkeit in meinem oder deinem Herzen, dass er sich in furchtbarer Macht in unserer ganzen Familie ausbreitet. Denn wir sind ein Leib. Und wenn du irgendwo Lieblosigkeit entdeckst, lass alles liegen und bring's in Ordnung, wenn möglich, sofort. Wahrhaftige Liebe ist mit der Bibeltreue das kostbarste Gut einer Gemeinde. Der Satz ist ganz wichtig. Wahrhaftige Liebe ist mit der Bibeltreue das kostbarste Gut in der Gemeinde. Und echte Bibeltreue zeigt sich notwendigerweise in wahrhaftiger Liebe. Wo wahrhaftige Liebe nicht da ist, liebe Geschwister, ist auch keine echte Bibeltreue. Allenfalls eine verkopfte, aber keine im Herzen. Petrus zeigt uns nun in Kapitel 2, da kommen wir zum Schluss noch auf unser Wort direkt etwas genauer. Kapitel 2, Vers 1, wie wir diese ungeheuchelte, wahrhaftige Liebe in der Gemeinde bewahren. Er sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch. Schauen wir uns in diesem Satz zunächst an, was wir genau ablegen sollen. Bosheit. Das griechische Wort kann man sich übrigens sehr gut merken, heißt Kakian. Hat mich schon beim Griechischlernen an Kacke erinnert. Kann man sich gut merken, alles was Kacke ist, ja, schlecht, beschreibt Schlechtigkeit im ganz umfassenden Sinne. Alles eben, was im Gegensatz zum Guten ist. Und wer ist gut? Gott allein. Jesus wird gefragt, guter Meister, was sagt Jesus, was heißt du mich gut? Einer ist gut, der Vater im Himmel. Bosheit, Schlechtigkeit passt logischerweise nicht zum himmlischen Vater, denn er ist das Gute in Person. Und damit passt Schlechtigkeit in all ihren Spielarten auch nicht zur Gemeinde Jesu. Trug und Heuchelei. Dieser Tatsache begegnen wir auch im Bibelgesprächskreis regelmäßig, wie massiv die Bibel Wahrhaftigkeit betont. Trug und Heuchelei, also alle Formen von Unwahrhaftigkeit, widersprechen zutiefst dem Wesen Gottes. Trug ist außerdem auch im praktischen Miteinander das Gegenteil von Offenheit. Wo wir aber nicht offen und ehrlich miteinander umgehen, da hat die Liebe auf die Dauer kaum eine Chance. Neid, Missgunst kommt aus der Selbstsucht. Neid gönnt dem anderen das Gute nicht. Klar, dass Neid nicht zur Liebe passen kann. Üble Nachrede, Verleumdung, Verlästerung. Es ist eine ganz besondere Gefahr in der Gemeinde. Überall, wo Gemeinschaft ist, wird eben geredet. Kommunikation, haben wir gesagt, ist positiv. Aber der Teufel dreht eben alles, was Gott positiv geschaffen hat, auch ins Negative um. Und das ist dann die üble Nachrede. Wie schnell fällt ein ungeschicktes Wort, eine verletzende Bemerkung? Das soll so schnell wie möglich ausgeräumt und bereinigt werden, dass keine Bitterkeit entsteht. Ich sehe das immer wieder in Gemeinden, wenn niemand da ist, dass und dahinterher ist, dass verletzende Worte so schnell wie möglich wieder bereinigt werden, dann wachsen sich Kleinigkeiten zum Chaos in der Gemeinde aus. Das ist ganz wichtig. Wobei hier bei Petrus natürlich noch Schlimmeres gemeint ist, das schlechte Reden über andere. darf in der Gemeinde Jesu keinen Platz haben, sonst ist augenblicklich der Tod im Topf. Deshalb die Aufforderung, legt ab. All das passt nicht zum Leben eines Gotteskindes. Deshalb legt ab. All das zerstört die Liebe und auch die Gemeinschaft. Aber wie sollen wir das machen, das Ablegen? Diese Aufforderung ist zugleich eine ganz großartige Verheißung. Es heißt nämlich nicht, reißt sie euch mit Gewalt vom Leib. Es heißt ganz einfach, legt ab. Wir können diese Lumpen, diese Fetzen ungeistlichen und lieblosen Verhaltens einfach ablegen. Die sind nämlich nicht angewachsen. Die sind eigentlich schon abgesprengt von unserem Wesen und unserer Natur als Gotteskinder. Ich dachte bei der Vorbereitung an Hulk. Vermute, dass den die meisten von euch nicht kennen. Das ist eine Fantasiegestalt. Im Film ist das ein Wissenschaftler, der wurde starker Gammabestrahlung ausgesetzt. Und seither verwandelt er sich bei Wut in ein riesiges grünes Ungetüm. Da seht ihr im Bild diese Verwandlung rechts, der normale Wissenschaftler Dr. Benner und links dann das Ungetüm Hulk. Wichtig ist, ihr seht auf diesem Bild, es geht ja um die Kleider. Da sind wir, legt ab. Was bei dieser Verwandlung mit der Kleidung passiert, die zerreißt's. Denn Hulk hat ja eine ganz andere Figur als der zarte Wissenschaftler. Zwar hängen da noch, das sehen wir dann da rechts, da zerreißt's und da hängen noch ein paar Fetzen der alten Kleider an ihm rum, aber die passen ihm nicht mehr, die sind abgesprengt. Die kann er jetzt einfach abstreifen. Legt ab, meint genau das. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist Gottes, wenn wir Gottes Kinder geworden sind. Dann haben wir doch eine ganz andere geistliche Figur als zu der Zeit, als wir noch Sünder waren. Und dann passen die alten Kleider unser altes Verhalten nicht mehr. So wenig wie die vom Dr. Benner dem Hulk noch passen. Der neue Wein zerreißt die alten Schläuche. Das neue geistliche Leben passt nicht mehr in die Klamotten des alten Adam. Und deshalb können wir die alten Kleider, die alten Untugenden abstreifen. Und nur so werden und bleiben wir gemeinschafts- und damit auch gemeindetauglich. Denn solange im Menschen der Egoismus, die Selbstsucht regiert, solange ist der Mensch nicht beziehungsfähig. Und solange ist er auch nicht wirklich gemeinschafts- und gemeindefähig. Denn Selbstsucht macht den Menschen beziehungsunfähig, sowohl in der Ehe wie auch in der Gemeinde. Erst wo der Mensch durch den Heiligen Geist die alten Kleider der Selbstsucht ablegt, da wird er gemeindetauglich. Aber wie können wir das schaffen und durchhalten? Da halten wir zunächst fest, das Wesentliche hat der Heilige Geist schon geschaffen. In Jesus sind wir eine neue Schöpfung und dafür dürfen wir jeden Tag dankbar sein, uns festhalten und annehmen. In Jesus sind wir eine neue Schöpfung. In Jesus haben wir ein neues Wesen. Zwar nicht so ein grünes Monster wie der Hulk, sondern eine neue Lichtgestalt in Jesus. Ja, aber wir haben ein neues Wesen, wir haben diese Verwandlung in Jesus erreicht. Dieses Wesen gilt es nun aber auch tagtäglich zu stärken, damit nicht der alte Adam wieder die Oberhand gewinnt. Wenn beim Hulk zum Beispiel die Wut nachlässt, dann wird er mit der Zeit wieder der Dr. Benner. Wir brauchen nicht die Wut kultivieren, wir brauchen etwas anderes. Sagt Gottes Wort, Vers 1, immer noch 1. Petrus 2,1. Wie neugeborene Kinder, seid begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch. Wie neugeborene Kinder begierig sind nach der Muttermilch, so sollen wir begierig sein nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Wir hatten schon mal das Wort, was der Mensch ist, das ist er. Einmal mit SZ, einmal mit normalem S, ja. Was der Mensch ist, das ist er. Wer sich mit dem Wort Gottes nährt, zu Hause, im Bibelgesprächskreis, im Gottesdienst, dessen Wesen wird vom Wort Gottes und vom Geist Gottes geprägt. Und dann wächst eine Gemeinde, in der geschwisterliche Liebe herrscht, in der offen und ehrlich miteinander umgegangen wird, die Gottes Wesen, Liebe und Wahrhaftigkeit in die Welt hinausstrahlt. Und Gott gebe uns, dass wir eine solche Gemeinde sind und immer mehr werden. Amen.